Herzlich willkommen bei der Soul Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer.
Herzlich willkommen, unser lieber Björn ist im Podcast-Studio. Moin Björn.
Moin Uwe, grüß dich.
Von wo aus hören wir dich gerade?
Ja, ich sitze gerade mitten in Hamburg, unweit der Binnenalster. Ich würde sagen, einen Steinwurf entfernt, vielleicht so 200, 300 Meter.
Ja, sehr gut. Ja, Björn, du hast den ersten offiziellen Nordsee-Turn mit der Soul Sailing Crew als Skipper begangen und hast gleichzeitig dein Skipper-Debüt bei uns gegeben, bei dem Turn. Wir kannten dich ja schon vorher. Bevor wir über diesen wahnsinnigen Turn plaudern, ist es viel Spannendes passiert, kann ich schon mal teasern, dass die Leute jetzt nicht direkt abspringen. Wollen wir nochmal ganz kurz hören, also erstmal, ist es dein erster Podcast, den du aufnimmst?
Ja, genau, ich glaube, habe ich noch nie gemacht. Also sehr, sehr spannend für mich auf jeden
Fall.
Geil.
Ja, vor allen Dingen hätte das Resultat zu hören. Ich hoffe, die Technik klingt einigermaßen gut. Und Björn, dass wir so ein bisschen einschätzen können, wer du bist, was hat dich zum Segeln getrieben, wie lange bist du schon dabei? Nimm uns da mal so ein bisschen an die Hand.
Ja, gerne. Also ich bin ein Kind der Küste. Ich glaube, wenn man mich fragt, wo ich herkomme, sage ich immer Kiel. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil ich wurde in Flensburg geboren. Aber als meine Eltern zwei waren, also nicht meine Eltern waren zwei, ich war zwei, als ich zwei war, haben sich meine Eltern entschieden, aus Flensburg wegzuziehen mit einem kleinen Abstecher nach Hildesheim, zurück ans Meer zum Glück. Ja, also nichts gegen die Hildesheimer, aber ich bin dann zurück ans Meer mit zwei und war immer dem Wasser sehr verbunden. Ich glaube, im Kinderwagen, im Buggy immer den Blick aufs Meer und habe dann aber in der Tat relativ spät im Studium angefangen zu segeln. Jollensegeln, habe da ganz, ganz viele Kurse gemacht an der Uni Kiel, die in meinen Augen wirklich ein richtig, richtig gutes Segelzentrum haben, Olympiahafen Kiel-Schilksee. Habe da alle möglichen Jollenkurse gemacht, Spieltrapez, bin dann selber viel gesegelt mit der Jolle, bin viel Katamaran gesegelt, also nicht diese gemütlichen Katamarane, sondern die sportlichen, Hobie-Kart und solche Dinge. Immer von Kiel-Schilksee nach Laboe rüber, hin und zurück, irgendwie durchs Fahrwasser, dicht an der Collerline vorbei. Das war so der Start. Da habe ich angefangen.
Ah, cool. Und dann, wie bist du denn zum Dickschiff-Segeln gekommen?
Ehrlich gesagt, das ist eigentlich eine komplizierte Story, wobei so kompliziert ist sie gar nicht. Ich glaube, ich war vor ein paar Jahren, war ich beruflich in den USA, in Miami, und wollte dann noch ein langes Wochenende da bleiben. Und ich fand Dickschiff-Segeln eigentlich immer nicht so richtig cool, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte immer ein bisschen sportlich segeln und so. Und dann wollte ich ein langes Wochenende noch in Miami bleiben mit der Firma. Das hat die Firma natürlich nicht bezahlt, ganz klar. Und ich habe gesagt, boah, jetzt bleibe ich hier. Und habe ich nach Hotels gesucht. Und irgendwie die Hotels sollten $300-$500 die Nacht kosten. Ich habe gesagt, okay, ich zahle jetzt da nicht $300 für irgendwie ein Hotel in Miami. Und dann habe ich bei Airbnb geschaut. Und da war so ein ganz spannender Typ, ein Argentinier, wie sich herausgestellt hat. Der hatte in der Bucht von Miami drei Boote liegen. Die lagen da vor Anker, zwei, drei, vier Anker, Moorings, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Und dann konnte man auf ein Boot, man hat ein eigenes Boot bekommen, Skyline Miami, ich glaube für $80 die Nacht, konnte auf diesem Boot pennen. Und der Typ hat einen dann am Hafen abgeholt, hat einen mit seinem kleinen Dingi hingefahren. Wir haben dann morgens noch gequatscht, mit Blick auf die Skyline, und haben dann morgens noch beim Kaffee gequatscht, über eine Stunde. Das war mega cool, das war vor 5 Jahren. Und ich habe gesagt, Mensch, irgendwie ist die letzten Jahre im Job das Segeln so ein bisschen eingeschlafen. Früher bist du viel unterwegs gewesen mit der Jolle und alles. Ich hatte auch eine eigene Jolle. Und irgendwie ist es eingeschlafen, aber es hat doch richtig Bock gemacht. Und dann hat mich im Grunde genommen das Dickschiff-Segeln infiziert durch diese 2 Nächte in Miami. Das gesagt hat, Mensch, das macht richtig Spaß. Ist ja gar nicht so langweilig, also, wie ich dachte.
Du warst gar nicht auf dem Wasser, du warst nicht segeln, sondern nur vor Anker.
Ich war vor Anker. Das war im Grunde genommen.
Und das hat schon gereicht für dich.
Das hat gereicht. Ich habe gemerkt, das macht einfach riesen Bock, ein schwimmendes Airbnb mit Blick und einfach, du bist da allein auf dem Boot, das wackelt so ein bisschen gemütlich, du trinkst da dein Bierchen auf dem Deck und genießt einfach so diese speziellen Vibes, ohne zu segeln. Nur auf dem Wasser zu sein.
Mega gut. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich.
Ja.
Sorry.
Also ja, sehr genau.
Und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich nur kurz meine Scheine, irgendwie
SKS und so. Genau. Und dann habe ich zurück nach Kiel gesagt, Mensch, ich fand, ohne jetzt Werbung für die Uni Kiel zu machen, aber das hat mir so gut gefallen. Damals die ganzen Jollenausbildungen und die ganzen Trainer, die da auch waren und so weiter und so fort. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und dann habe ich da SKS-Scheine gemacht im Sommer 2020, kurz vor, nee, es war mitten in Corona schon, 2020, genau, war noch unklar, ob das losgeht oder nicht. Eine ganze Woche nur Hafentraining, 50, 60 Mal anlegen, Laboe, Strande, Schilksee, überall, raus in die Box, rein, eindampfen, vorwärts, rückwärts und dann noch eine ganze Woche Manöver, eine ganze Woche Ausbildungsturn in die dänische Südsee. Geil. Und das war dann, glaube ich, eine super Ausbildung, 2 Wochen und hast ganz viel selber gemacht. Ja.
Genau. Okay, und dann das nächste Spannende für uns, für unsere Community, wie hast du uns denn, also wie haben wir uns denn connected?
Da muss ich, glaube ich, mal überlegen. Ich glaube, ihr habt einen echt guten Instagram-Auftritt. Was? Und unfassbar. Props gehen raus. Nee, das war, und da habe ich immer wieder diese cool aussehenden Bilder aus dem Mittelmeer oder von entspannten Leuten gesehen, die das Leben genießen und segeln. Hab gedacht, Mensch, das sind interessante Menschen. Die will ich mal kennenlernen und bin dann vor 2 Jahren, glaube ich, und die Zeit, die läuft so schnell, aber vor 2 Jahren in Hamburg zum Stammtisch gegangen, zum Soul Sailing Stammtisch.
Okay, warte mal. Also du hast wirklich, denn du hast, folgst wahrscheinlich so ein paar Segelkanälen und dann hast du irgendwie gedacht, die Truppe sieht ganz nett aus.
Ja, genau. Das war der, und ich folge gar nicht so viel Segelkanälen. Ich glaube, es wurden irgendwelche Reels ausgespielt, die ich cool fand. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was ist das denn für eine Truppe? Das gucke ich mir mal genauer an und guck mal, was das für Leute sind, ob man mit denen klarkommt, ob die genauso cool und interessant sind wie auf den Bildern.
Ja.
Und dann habe ich mich ganz mutig zum, ohne wen zu kennen, zum Stammtisch getraut.
Ach, wie lustig. Das sollte jetzt kein Phishing for Compliment sein. Nein, weil unser Instagram-Account ist eigentlich nicht so reichweitenstark. Also wir versuchen natürlich die schönsten Bilder und Sachen da zu posten, aber wir machen da auch irgendwie keine Werbung und ist relativ klein. So, deswegen finde ich das schön, wenn da uns jemand darüber findet. Okay, aber erster Stammtisch in Hamburg. Kann das sein, dass wir uns da direkt getroffen haben, dass ich zufällig auch da war, an der Alster?
Ja, ich glaube, das war der zweite. Davor waren wir einmal in St. Georg, in so einer ganz kleinen Eckkneipe. Und dann beim zweiten Mal, das war in der Alster, da haben wir beide uns, glaube ich, kennengelernt. Ja, das muss genauso gewesen sein.
Habe ich schon gleich gedacht, Mensch, der Björn, das ist ein Match, ein netter Kerl.
Ja,
war ich schon vielen Dank. Und dann bist du irgendwie bei uns mal mit Segeln gekommen, oder?
Genau. Mittelmeer, da bin ich im Offshore, zum Offshore-Training mitgekommen. Auf die Kanaren mit Ben, genau. Sind wir von Teneriffa nach La Gomera gesegelt. Genau. Das war so der erste Turn, den ich mit euch gemacht habe.
Ja, ich habe von Ben dann auch das Feedback bekommen, dass der Björn, das ist ein Hauding, der hat keine Angst vor 40 Knoten und Landwelle, der ist cool drauf. Und ja, bei uns läuft es ja so, dass man beim Debüt ja irgendwie mal einen kalten Sprung ins Wasser macht, einfach. Und sozusagen zu testen, ob das passt mit Soul Sailing. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Aber jetzt der Reihe nach. Wie bist du dann auf diesen Helgoland-Trip gekommen?
Ich bin super oft, also auch wenn ich erst vor ein paar Jahren, hatte ich ja gerade erzählt, zum Dickschiffsegeln gekommen bin, zum Yachtsegeln gekommen bin, habe ich danach ein paar Mal was gechartert in der Ostsee, alle möglichen Freunde. Ich habe gesagt, komm, wir müssen raus. Irgendwie bis spät in Oktober rein, vor ein paar Jahren, mit ein paar Kumpels. Und da war natürlich auch viel Welle und Wind. Und mir hat das immer viel Spaß gemacht. Und ich habe immer gesagt, Mensch, die Ostsee kenne ich gut. Im Mittelmeer habe ich ein paar Mal was gechartert, auf den Kykladen. Jetzt eben den Offshore-Turn mit Ben und Crew. Über die Nordsee, die fand ich immer spannend. Eigentlich so die Idee, in Hamburg lossegeln, an den ganzen Lichtern vorbei, raus auf die Nordsee und dann nach Helgoland. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich kann mir das gut vorstellen, mit anderen Like Minds, die auch segeln, die auch Segelerfahrung haben, vielleicht noch nicht ganz so viel oder vielleicht auch ein bisschen mehr, aber Leute, die auch Spaß haben, da auf ein Adventure, ja, die Nordsee kennenzulernen, ja, einen Schritt aus der Komfortzone zu gehen, wo man sagt, man kennt seine Grenze, man geht an die Grenze ran, man lernt noch was dazu, aber gleichzeitig beherrscht man die Dinge. Das war so die Motivation. Und dann habe ich
Eine Zwischenfrage. Gibt es ein filmisches Vorbild bei dir in Verbindung mit Nordsee und Segeln? Hast du da zufällig einen Film im Kopf?
Ein Film mit Nordsee und Segeln?
Ja.
Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig.
Gibt es einen uralten Klassiker, der heißt Nordsee ist Mordsee?
Nordsee ist Mordsee. Ich erinnere mich, als Kind der Küste, so eine ganz kleine Randbemerkung, Ich glaube, es war in der 4. Klasse. Da haben wir eine Klassenfahrt gemacht nach Sylt. Jetzt denkt jeder Sylt, boah, ey, was ist das für ein Typ? Heftig, Klassenfahrt nach Sylt. War gar nicht so heftig, war ein Schullandheim mit Trockenbrot und nicht so leckeren Früchtetee auf Metallkannen. Aber wir haben da abends einen ganz freakigen Typen getroffen. Der hat uns irgendwelche wilden Geschichten erzählt von Seeungeheuern. Das war so ein 70-Jähriger, Mitte 70-Jähriger, der auch schon 2, 3 im Tank hatte. Den haben wir abends am Deich getroffen, wie der Viertklässler mit unserer Lehrerin. Fand ihn alle ein bisschen spooky, aber auch irgendwie cool, weil der hat so Geschichten erzählt. Und ich glaube, der hat immer gesagt, Ran und Eggenegepen, so hat er sie genannt. Das waren irgendwelche Götter, Ungeheuer der Nordsee. Und da habe ich gedacht, Mensch, irgendwie ist die Nordsee spannend. Das ist irgendwie ein komischer Typ, aber irgendwas hat die Nordsee. Das ist immer so hängen geblieben.
Okay, das ist dein Vorbild sozusagen.
Ja, vielleicht ist er das.
Okay. Also, okay, dann hast du die Idee gehabt, du willst einen Abenteuertrip mal machen auf der Nordsee und hast mich ja direkt angehauen, ne?
Ja, genau. Ich habe gedacht, ich hab mich wohlgefühlt auf dem Kanaren-Turn, wo ich gesagt habe, Mensch, das sind Leute, die ähnlich ticken wie ich selber. Und da habe ich Lust, in dieser Runde mit dieser Community, mit Leuten, die ein ähnliches Mindset haben, das zu probieren. Habe ich dich angesprochen und gesagt, Mensch, Uwe, so und so ist die Idee. Und du warst da, auch wenn wir uns gar nicht richtig gut kannten, du warst da super offen, was ich auch mega cool fand. Ja, und dann ging das dein Weg, würde ich sagen.
Ja, die Herausforderung war dann auch einfach zu gucken, wo wir dann Boote finden und so weiter. Caro hat da die Welt rum recherchiert und ich weiß gar nicht mehr, ob du den Verscharterer am Ende dann gefunden hast oder ob Caro das war, das weiß ich gar nicht mehr. Ein Hoogseal, ne?
Ja, genau, ein Hoogseal. Hoogseal für die jetzt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Hoogseal auch gar nicht so genau auf der Karte. Ich habe geschaut, wo kriegt man was? Hamburg, Glückstadt, Cuxhaven, Wilhelmshaven. Und Caro hat geschaut und dann habe ich einen Vercharterer gefunden, der behauptet, ich glaube ihm das sogar, er sei der einzige Vercharterer in der deutschen Bucht, zumindest in Deutschland, den Sascha. Und ganz, kommen wir später vielleicht nochmal zu, ganz, ganz, ganz besonderer Typ, ganz netter Typ auch. Und Hoogseal an der Einfahrt zum Jadebusen, ja, also an der Nordsee, ein bisschen östlich von den ostfriesischen Inseln, genau, östlich von den ostfriesischen Inseln geht's rein in den Jadebusen. Und wenn man da reinfährt in Jadebusen, dann gleich wieder rechts. Also so kurz vor Holland, kurz hinter Bremen, so ganz grob für die jetzt nicht jeden Tag auf der Ecke sind.
Das stimmt, also jetzt, wo du es gerade sagst, wir wollten das ja schon öfter machen. Alle haben gesagt, ja, Helgoland-Tour müssen wir mal machen und so. Und da haben wir auch festgestellt, es gibt da eigentlich kaum Leute, die dann so richtig klassisch Charter das Boot Fremden in die Hand geben. Es ist immer so Vereinssegeln und so, weil eben auch das Revier nicht so ganz ohne ist. Und ich weiß nicht, diese Tradition, so wie in England, ich meine, England, englische Küste ist ja auch wahrscheinlich noch schwieriger, aber da hat es wahrscheinlich noch mehr Tradition. Ich weiß nicht, in deutsche Ostsee, Nordseeküste gibt es wohl irgendwie kaum was. Aber dann haben wir den gefunden auf jeden Fall. Und dann die letzten, der hat ja nur 2 Boote, glaube ich, ne, die dafür in Frage kommen. Die haben wir dann direkt reserviert, ne?
Genau, gleich dingfest gemacht und ganz genau. Ja, da hatte nur 2 Boote, da hatte noch ein anderes. Das hat er dann verkauft und hat sich die beiden zugelegt vor 2 oder 3 Jahren, also relativ neue Boote. Und haben gesagt, komm, erst nehmen wir eins, aber kommen wir gleich nochmal zu, denn
ja, das ist ein Rieseninteresse.
Und das waren kleine Bötchen, ja. Also das war für all die regelmäßig im Mittelmeer segeln. Da ist ja immer nur die Frage, über oder unter 50 Fuß. Also hier war, glaube ich, die Frage, hat das Boot eine Pinne oder hat das ein Steuerrad? Wir haben dann eins mit Steuerrad bekommen, aber das war eher so der Style.
Was waren das für Boote?
Es waren zwei Dela-Yachten, eine Dela 34, eine Dela 38. Die 38 hat irgendwie noch einen Zusatz, SQ oder SL. Steht für Sportvariante. Also waren schicke Boote. Dela ist ja vor ein paar Jahren, glaube ich, übernommen worden. Jetzt, ich glaube, von der Hanse, ja, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Ich glaube, gerade wenn man mit älteren Seglern spricht, die schwärmen ja immer von Dela-Booten, wie toll die sind und so weiter und so fort. Da hätte sich wohl ganz viel verändert. Aber 2 Dela-Boote, wirklich richtig, richtig tolle Boote. Ein bisschen sportlicher vielleicht als die man oft so im Mittelmeer bekommt. Ja. War wirklich, wirklich super gut.
Ich glaube, fällt mir gerade ein, ich habe sogar meine SSS-Prüfung auf einer Dela gemacht. Ich glaube auch Dela 30 oder so.
Ah, wo hast du die gemacht?
Heiligenhafen, glaube ich.
Ah, okay.
Und du hast im Salon hast du so den Mast, der ist so in der Mitte und dann hast du einen Klapptisch drumherum, oder?
Ja, genau, richtig, genau. Man hat den Mast in der Mitte, hast den Klapptisch drumherum. Eigentlich, ich finde eigentlich ein schönes Boot. Auch früher, wenn ich gesegelt bin, auch bevor ich, es gab schon ein paar Mal, dass ich auf dem Dickschiff war, bevor dieses kleine Happening in Miami passierte, auch schon vor 10 Jahren mit einem Kumpel und so immer mal in Kiel. Und das sind so diese Kabinen unten, wo du auch um einen Tisch sitzt, wo du nicht die Pantry im Rücken hast und richtig an einem Tisch. Das ist wirklich sehr, sehr gemütlich.
Also ja, schöne Boote. Genau das Wort fiel mir auch an. Oder? Total gemütlich in Erinnerung. So Ostseewetter, ne? Und dann warst du froh, dass du dann mit Heizofen da im Hafen da schön gemütlich. Genau. Senfeier haben wir da gegessen. Sarah und Marlene haben da schön was gebrutzelt. Das war herrlich. Mit Segellehrer Robert waren wir da. Und das ist ein ganz anderes Thema, aber ich hatte einen Termin noch. Ich musste meine SSS Praxisprüfung noch nachholen, weil ich woanders verhindert war bei der eigentlichen Prüfung. Und dann haben wir gesagt, ja Mensch, das ist immer eine Herausforderung. Wir machen eigentlich nur so einen Ostseeturn, aber komm mal dazu. Kannst den Prüfer dazu holen dann. Wir üben gerne mit dir. Wir haben irgendwie nichts Besonderes zu tun. Das ist für uns alle mal spannend. Und dann machst du als Einziger die Prüfung auf unserem Board. Und das haben wir dann die Prüfung da gemacht. Das war auch völlig irre. Wir brauchen auch ein Boot mit Radar und dann haben wir das auch. Ja, aber mir ist es aufgefallen, dass es sehr schnelle, agile Boote sind. Also Dickschiff trifft es eigentlich gar nicht so richtig. Die sind echt flink und agil. Ne?
Ja, super. Wir haben das auch probiert. Wir sind direkt, das mache ich eigentlich bei jedem Boot, dass man erstmal rausfährt, einen kleinen Manöverkreis macht oder auch erstmal unter Maschine mal guckt, wie reagiert das Boot. Auch jeder von der Crew, weil ja auch jeder Spaß hatte, dabei zu sein, dass jeder einmal an Steuer geht, jeder mal einen Kreis fährt, jeder mal rückwärts, vorwärts guckt, wie reagiert das Boot. Mhm. Super schnell. Also davor ja. Bavaria und andere viel, 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 viel schwergängiger. Also echt super, super gut.
Ja. Ja. Okay. Wo sind wir stehen geblieben in der Story? Also dann haben wir die Boote organisiert. Die Crew hat sich, glaube ich, sehr schnell gefunden. Ne? Wir haben viel mehr Anfragen gekriegt, glaube ich, als wir Plätze hatten. Ne?
Ja, das war super schnell. Und das war ganz witzig. Ich war damals mit einem Kumpel. Ich glaube, das muss im April gewesen sein. Ich hatte die Idee. Dann haben wir geschrieben. Und hast du gesagt, Mensch Björn, schreib doch mal einen netten kleinen Text, schick den mal an mich und Caro. Dann habe ich einen kleinen Text geschrieben, der dann hinterher bei Instagram oder auf eurer Website online gestellt wurde. Das habe ich gemacht auf einem Flug mit einem Kumpel nach Danzig auf dem Donnerstag, werde ich nicht vergessen. Habe ich das Caro geschickt. Ich glaube, Caro, die war unfassbar schnell, hat das, glaube ich, 2 oder 3 Stunden später eingestellt bei Soul Sailing. Fand ich richtig cool. Ja. Und dann war ich mit dem Kumpel, mit Andy in Danzig und dann kamen immer Nachrichten rein. Hey, ich habe Interesse an dem Turn. Und dann saß ich da mit Andy. Ey, sorry, bevor wir essen gehen, ich will noch mal kurz den Leuten antworten, weil man ja auch irgendwie noch mal replyen möchte. Hab dann immer geschrieben, hey, lass uns noch mal quatschen, telefonieren. War mir auch ganz wichtig, die Leute kennenzulernen am Telefon noch mal. Und das haben wir dann nach dem Danzig-Wochenende gemacht oder habe ich nach dem Danzig-Wochenende gemacht. Aber das war so, ich war total überrascht. Ich habe gesagt, okay, mal gucken, die Idee, gibt es 4, 5 andere? Und ich glaube, da haben sich am ersten Wochenende 10 bis 15 Leute gemeldet, die gesagt haben, finden wir cool, finden wir interessant, erzähl mal, lass uns mal telefonieren. Also war für mich zumindest nicht zu erwarten.
Präziser eher auch Frauen, kann man sagen, ne?
Ja, richtig, richtig. Also überwiegend, 80% würde ich sagen. 80-90% Frauen. Das hatte mich auch ein bisschen überrascht. Der Titel war ja, für die, die sich erinnern, Möwengeschrei, Krabben und Flens oder irgendwie andersrum, Flens, Möwen und Krabbengeschrei oder Krabbenbrötchen, Flens und Möwengeschrei, so rum, genau. Urnorddeutsch und irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen seemännisch. Und ich habe gedacht, dass jetzt auch eher Jungs sagen, Mensch, das spricht mich irgendwie an mit dem Flens abends und Krabbenbrötchen, ohne jetzt dazu stereotyp sein zu wollen. Aber ich glaube, 80-90% derer, die sich interessiert haben, waren Frauen, ja, vollkommen richtig.
Ja, wir haben dann, ich glaube, du hast dann auch, und dann war ja eigentlich so noch ein bisschen offen, wer der zweite Skipper ist. Das wollte ich eigentlich ja auch gerne machen. Das war also so auch lange mein Traum, Nordsee-Turns zu machen, Helgoland-Turns zu machen. Und dann wären wir eigentlich zusammen unterwegs gewesen. Genau. Also der zweite Skipper, der war natürlich das große Boot vorbehalten, weil du die Idee hattest, ich hätte dann gerne auch das kleine Bötchen genommen mit 3 Mitseglern. Und dann hatte ich so einen kleinen Routineeingriff, also so eine kleine OP und dann war das ungewiss, ob ich dann wieder fit sein würde und dann habe ich bei uns den Skipper gefragt und dann hat Lorenz gesagt, dass er Bock hätte und Zeit hätte.
Genau,
und,
genau.
Das war dann die Nummer 2, so, ne?
Genau, ganz richtig, ja.
Und wir haben ja ein paar Anfragen gekriegt, aber irgendwie passte das dann irgendwie mit den ganzen Mädels, die dann, das passte alles gut, ne? Und ich glaube, ein paar männliche Anfragen gab es auch, aber da irgendwie passte das so von der Altersstruktur oder von den Vorerfahrungen, glaube ich, nicht so richtig, ne? Von der Konstellation.
Ja, ganz genau. Also mir war schon auch wichtig, das ist mir eigentlich immer wichtig, egal was man im Leben macht und vor allem auf dem Segelboot, dass man das Gefühl hat, man weiß es ja vorher nie, man kommt mit den Leuten gut klar, man hat ein ähnliches Mindset und hat vielleicht auch einen ähnlichen Background. Jetzt geht er in die eine Richtung, dass man sagt, ich habe schon 20 Jahre mehr Erfahrung, aber vielleicht auch nicht in die andere Richtung, dass man sagt, Mensch, segeln, wie ist das nochmal? Ist das das mit den zwei Paddeln? Also das sind die beiden, das wäre die falsche Richtung. Und ich glaube, dass wir dann, da haben wir uns dann ja auch immer eng abgestimmt, eine gute, und das würde ich auch nach wie vor so sehen, eine gute Auswahl getroffen haben. Und ich glaube, dass aber es war ein bisschen, auch ehrlich gesagt, so ein bisschen schwierig für mich. Also ich habe gedacht, okay, jetzt ne, Boot und Skippern und gucken, das kannst du alles irgendwie. Und klar, da ist jetzt ein neues Revier und eine neue Herausforderung. Aber sozusagen dann auch zu sagen, okay, jetzt stellst du dir auch die Crew zusammen, mit wem passt das, wo passt es vielleicht auch nicht, auch dem einen oder der anderen zu sagen, du bist total nett, in allem Respekt und trotzdem auch zu sagen, du bist leider nicht dabei, weil wir überbucht sind, das war schon... Vielleicht war das sogar das Schwerste. Also ich will nicht sagen, im ganzen Turn, da kommen wir ja gleich noch zum Trip an sich. Aber das war sicherlich so in der Form für mich ein bisschen ungewohnt. Aber man lernt das, ne? Man lernt das und dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
Ja, okay. Dann, wie ging das Ganze dann los? Ach ja, genau, das wollte ich noch fragen. Du hast ja auch gesagt, du bist ja ein kleiner Statistiker. Vorher mit den möglichen Wetterprognosen. Achso, du hast ja geplant 4 Tage, ne? Donnerstag bis Sonntag.
Ja, genau, Donnerstag bis Sonntag war der Plan. Ja.
Genau. Und dann hast du dich ja vorab schon informiert, wettertechnisch so und so. Wie hast du da also für was war das? Ende August war das, ne?
Genau, ich habe mal geschaut, weil natürlich muss man immer, wenn man in der Ostsee segelt und vor allem auch in der Nordsee und auch in anderen Revieren, aber. Wir sprechen jetzt erstmal über die, immer natürlich damit rechnen, dass das Wetter anders ist, als es im Durchschnitt ist. Aber natürlich versuchst du irgendwo für eine Planung zu gucken, was ist üblich im Sinne der Windstärke, im Sinne der Welle und so weiter und so fort. Und da war im Grunde genommen für August einschlägige Seiten, die sagen, naja, durchschnittliche Windgeschwindigkeit ist irgendwo bei 3 Beaufort im August bis Mitte September und dann nimmt das doch irgendwann merklich zu. Aber und auch der Vercharterer, mit dem habe ich auch gesprochen, der hat auch gesagt, Mensch, kann immer mal anders sein, aber eigentlich Juli noch ein bisschen weniger, aber auch eigentlich August so 2 bis 3, vielleicht mal 4 Beaufort, das ist eigentlich das, was man so erwarten kann. Kam am Ende ja ganz anders, wie wir gleich sehen, aber das war eigentlich so die Erwartung. Ja,
denn ich habe das ja auch nur so mitverfolgt und dann hieß es eine Woche vorher, oha, da kommt, das mit der Vorhersage wird schwierig, da kommt noch ein Ausläufer. Was war das?
Ja, total spannend. Also ich finde, man schaut ja immer so auf seine Gegend oder wo man gerade ist. Aber ich fand das total spannend und man konnte das auch wunderbar bei Windfinder beobachten. Ein paar Tage vorher war ein Hurricane Ernesto. Jetzt wird jeder sagen, Hurricane in der Nordsee. Nee, genau, es war kein Hurricane in der Nordsee, sondern in den USA, Americas. Und der Hurricane ist dann im Grunde genommen über den Nordatlantik. Abgeschwächt natürlich rübergewandert. Man kann das wunderbar bei Windfinder verfolgen, diese roten oder lilafarbene Hose sozusagen, die da rüberzog. Und das Ziel war britische Inseln und dann nochmal schön in die deutsche Bucht rein. Und da war eigentlich immer nur die spannende Frage, wann kommt der Ausläufer an, wie stark wird er sein? Ne, wir wollten ja Donnerstag bis Sonntag los, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, schon vorher, schon nachher, so dass ich eigentlich ab dem Wochenende vorher regelmäßig alle möglichen Wettervorhersagen, Seewetterberichte, DVD und so noch ganz genau mir angeschaut habe, verschiedene Wettermodelle, in welche Richtung könnte es gehen, mit dem Vercharterer geredet habe, dass man auch einen Plan B und C hat, das hat dann auch alles geklappt, der hat auch gute Ideen gehabt, aber das war extrem spannend, ja, also das ist im Grunde genommen so ein Wetterphänomen, was zunächst einmal gar nicht hier startet, sondern ganz woanders, dass das einmal so rüberzieht und dann auch Mitte, Ende August so eine starke Auswirkung hat. Das kann immer mal passieren, das ist jetzt aber auch nicht üblich. Und das war die Besonderheit hier.
Und Vorhersagen war schon, also mit in der deutschen Bucht, dass es tief dann nördlich vorbeizog, aber Richtung Nordosten zog, aber dann schon kräftiger Westwind mit über 30 Knoten.
Das ja, genau.
Klar, dass es kommen wird, ne?
Genau, das war zu erwarten. Erst war vorher gesagt, dass für Samstag, Sonntag so 25 bis 30 in Böen. Und dann war eigentlich so Anfang der Woche klar, nee, am Wochenende soll es ruhiger werden. Das ist eher für Mittwochnacht auf Donnerstag und Donnerstag noch sehr stark. so dass für uns dann eigentlich auch klar war Anfang der Woche, wir fahren Donnerstag nicht nach Helgoland, sondern folgen dem Plan B. Plan B war dann eigentlich eine ostfriesische Insel Wangerooge. Da sind wir dann aber auch nicht hingefahren am Donnerstag, weil es noch stärker kam, als wir erwartet haben.
Das war ja, muss man auch sagen, lustigerweise sogar der Vorschlag von dem Vercharterer, von dem Sascha, ne?
Ja, genau. Sascha hat gesagt, ich habe gesagt, Sascha, pass mal auf, ich kenne das Boot nicht, ich kenne die Crew nicht, ich kenne das Revier auch nicht in der Form, ich möchte nicht nach Helgoland segeln. Das war eigentlich auch seine Aussage, der hätte uns auch nicht rausgelassen. Dann hat er gesagt, Mensch, fahr doch nach Wangerooge. Ich habe gesagt, ja, okay, habe mich da eingelesen, gesagt, sag mal, pass mal auf, da musst du ja zwischen den, ne, die es nicht kennen, ostfriesische Inseln, Wangerooge ganz östlich, daneben Spiekeroog, da musst du durchfahren, sogenannte Seegatten. Das ist irgendwie eine Seemeile breit. Da ist aber nicht so furchtbar tief. Unser Boot, das vielleicht nochmal für die Technik-Freaks unter euch, unser Boot hatte nur 1,65 Tiefgang. Also es war eine kurze Variante der Dela 38, sonst haben die, glaube ich, 2 Meter oder 2 Meter 10. Also speziell für diese Gebiete gibt es eben auch entsprechend Boote mit einem kleineren Kiel. War schon mit 1,65, aber viele, viele Boote, auch die da oben fahren, die sind noch viel kleiner. Wir hatten 38 Fuß. Ich würde sagen, viele Boote sind da zwischen 20 und 30, wahrscheinlich 24 oder 27 Fuß. Die sind dann irgendwie nur 1,20 tief oder 1,10. Aber mit diesem Boot dann durch die Seegatt zu fahren, bei eher 6 oder 7 Windstärken, das erschien mir viel zu gefährlich. Es gibt so irgendwie 13 goldene Regeln, wann man nicht durch Seegatt fahren soll. Und wenn eine davon erfüllt ist, dann sollte man es eher nicht machen. Bei uns waren 5 oder 6 erfüllt. Also sprach eigentlich alles dagegen. Wir gesagt, komm, nee, das will ich nicht. Und dann hat gesagt, Sascha, was ist denn Plan C? Ja, also Plan A, Helgoland, Plan B, Wangerooge, Plan C. Und dann hat er gesagt, Mensch, fahr doch nach Wilhelmshaven. Und dann ja, sind wir nach Wilhelmshaven gefahren. Und das war die richtige Entscheidung.
Hat sich dann auch gezeigt, weil ihr so ein Video zugeschickt bekommen habt, wie das in Wangerooge aussah, ne?
Landunter. Ja, das war ja richtig landunter. Im Grunde genommen ist da der Swell, die Dünung, richtig reingezogen durch die Welle. Auch in den Hafen, wie haben sie gesagt, so eine Schlange. Also sind die Boote wie, ja, die das kennen, so richtig schön immer auf, ab, über die Stege. Die Leute standen alle neben ihren Booten und hatten Angst um Material und so weiter und so fort. Das war genau die richtige Entscheidung. Und selbst im Fluthafen, oder Überflutungshafen von Wilhelmshaven, der eigentlich gut geschützt ist, selbst da haben wir die eine Nacht ordentlich Swell gehabt. Also das war genau die richtige Entscheidung, hier erstmal den Jadebusen runterzufahren, zu gucken, was da so los ist und nicht gleich auf die Nordsee. Auch ja. Wenn wir in dem Moment so ein bisschen so, ich hatte eigentlich erzählt, bin ein kleiner Abenteurer, gesagt, Mensch, irgendwie willst du nach Helgoland und Krabbenbrötchen essen und Flens trinken und nicht irgendwie dir in Wilhelmshaven Museum angucken. Aber es war genau die richtige Entscheidung, war auch richtig, richtig cool in Wilhelmshaven.
Ihr habt dann einen Tag da abgewettert, ne? Ganzen Freitag
wieder, ne? Ja, genau. Wir sind angekommen Donnerstag, haben ein paar Manöver gemacht und sind dann Donnerstag rein und dann sind da im Grunde am Freitag sind wir da geblieben. Da war auch eigentlich keine Chance rauszugehen. Wir hatten richtig Druck, auch auf unseren, der ganze Hafen war voll, ist natürlich keiner rausgefahren. Wir haben dann so einen Notliegeplatz bekommen vorne am Ponton. Lagen schön Lega Wall, also haben abgefendert mit ganz interessanten Möglichkeiten, wie man die Fender zusammengebracht hat. Also das war dann nicht möglich. Wir haben uns Wilhelmshaven angeschaut. Also die von euch, die Wilhelmshaven noch nicht kennen, ich würde mal sagen, wenn man auf der Ecke ist, gibt leckere Fischbrötchen, sehr interessantes Marinemuseum. Ja, sonst ein bisschen trist, aber ich glaube mal für einen Tag im Hafen und sich das da anschauen, ist eigentlich gar nicht verkehrt.
Ja, ich finde auch immer, egal wie weit man fährt, wenn man einmal abgelegt hat und wieder anlegt, also eine kleine Strecke macht, dann ist man schon so in diesem Segelurlaubsfeeling. Ja, ne? Und dann, egal was dann kommt, das guckst du dann an. Ne? Das ist einfach.
Auf jeden Fall.
Ich habe ja voll mitgefiebert. Ich war auf der anderen Seite, auf der Ostsee, gerade mit Fee unterwegs, segeln. Und wir haben das Wetter auch abbekommen, aber natürlich ein bisschen abgeschwächt, muss man sagen, durch die Landmassen. Aber trotzdem hatten wir auch das gleiche Wetter und wir wussten ganz genau, oh Gott, ey, auf der anderen Seite, da geht's richtig ab. Und aber Wetter war natürlich bei uns auch nicht gut. Ja, und dann, wie waren die Prognosen? War die Entscheidung dann eindeutig für Samstag, dass ihr rüberfahren könnt nach Helgoland oder war das strittig?
Ja, also wir haben uns angeschaut, auch für die, die vielleicht nicht jeden Tag in dem Revier unterwegs sind, das sind so 35 bis 40 Seemeilen. Von Wilhelmshaven nach Helgoland. Die Boote segeln relativ zügig. Du kannst 8, 9, 10 Knoten auch segeln, je nach Wind. Es war ein schöner Westwind angesagt, oder West-Südwest, also das passte eigentlich wunderbar. Und die Windvorhersage für Samstag waren so 15 bis 20, vielleicht mal im Brühen 22. Und für Sonntag waren es auch nicht viel mehr, was vorhergesagt war. Also ein bisschen mehr, es zog ein bisschen auf, dass er so 20 im Brühen 25. Aber ich habe da, das mache ich eigentlich immer ganz gerne, ich bin da ins Seglerheim in Wilhelmshaven gegangen, habe da mit ein paar älteren, da waren die Männer, ein paar älteren Herren gesprochen. Und die sagten, Mensch, pass mal auf, nee, also heute am Freitag auf gar keinen Fall, das tust dir keinen Gefallen. Aber Samstag, da ist noch ein bisschen Welle, da ist noch eine Restwelle, eine Altwelle. Achte ein bisschen drauf, aber Samstag könnt ihr rüberfahren. Und Sonntag sieht ja auch gut aus zurück. Also das war meine Einschätzung, aber auch mit 2, 3 Locals, wie man so schön sagt, nochmal gespiegelt.
45 Seemeilen hast du gesagt, ne?
Ungefähr. Ja, so 35 bis 40. 35
okay.
bis 40.
Okay. Ja. Und ich finde das aber auch immer so gut und wichtig, mit den Locals zu sprechen. Ne? Das ist das Beste, was man machen kann. Du kannst 1000 Hafenführer lesen, aber mit Locals, die das genau gerade kennen, die das Wetter sehen, die sagen, die geben dir eine Sicherheit oder die geben dir Einschätzung, die du sonst überhaupt nicht kriegst. Ne?
Ja, absolut, absolut. Voll gut. Die haben mir auch noch einen guten Tipp gegeben. Wenn du raussegelst aus dem Jadebusen, da ist so eine Untiefe oder da ist eine etwas geringere Wassertiefe. Die ist jetzt, ich sagte ja 1,65 Tiefgang, auch wenn man die Gezeiten gegenrechnet, da sind eigentlich immer noch 5-6 Meter Wassertiefe. Die haben aber gesagt, Mensch, wenn ihr so viel Welle habt und der Wind so blöd steht, wie er jetzt steht, dann kann das sein, dass Wasser mal ein bisschen rausgedrückt wird. Und wenn ihr dann noch eher im Niedrigwasser unterwegs seid und nicht im Hochwasser und die Welle mal gerade doch ein bisschen stärker ist, dann kann das doch sein, dass ihr da auf Grund lauft. Also unsere Empfehlung ist, fahrt die Seeschifffahrtsstraße weiter raus. Nicht ganz, aber bis zum Verkehrstrennungsgebiet, das vielleicht viele von euch über die SKS-Prüfung kennen, aus den Übungskarten und so ein paar Tonnen, Jade 2, Weser-Ansteuerungstonne und so weiter und so fort, die alten Klassiker. Und dann haben wir gesagt, komm, fahrt da raus. Und das war genau richtig. Wir kamen da an, wir kamen aus der Jade raus, ja, aus dem Jadebusen. Und da haben sich schon die Wellen aufgetürmt, obwohl eigentlich gar nicht viel war. Das waren dann noch nur 15 Knoten oder wir sind morgens schön los um 7 am Samstag. Sonnenaufgang, Käffchen, tolle Musik, tolle Vibes. Alle waren mega happy, haben sich mega gefreut. Und aber dann kommst du raus, auch alles eher ruhig. Aber diese eine Ecke, ganz seltsam, so als ob da jemand einen Schalter angestellt hat, weil es da eben nicht so tief ist. Und dann bildet sich da auch mehr Welle und dann sind wir auch sehr großzügig außen rumgefahren. Dadurch waren es dann eben, was du sagtest, Uwe am Ende eher 45 Seemeilen und nicht 35 bis 40.
Ja. Ja, ich fand die Stimmung auch so herrlich bei euch. Ich habe das ja immer mitgestalkt in Gruppenchat. Wir sind auch viele gute Freunde dabei. Ne? Also Barbo war ja auch dabei, Carrie.
Ja.
Und sag nochmal ein paar Namen.
Kathi war dabei aus Berlin, Lorenz war dabei. Kathi. Ja. Genau, also wirklich Lorenz, tolle, genau. Tolle Leute. Ja. Annabelle war dabei, Sonja, ja, Petra. Ja.
Und da kamen mir die Sprüche, die Jade, die Ansteuerungstonne gibt es wirklich und so.
Ja, genau. Also eigentlich, jetzt kann man es ja sagen, ja, wir waren eigentlich auch nie auf Helgoland, wir sind nur die ganzen Tonnen abgefahren und haben das dann so AI-mäßig Helgoland reingefaked und so. Wir sind eigentlich nur 2 Tage auf der Nordsee die Tonnen abgefahren und haben alle gefunden, ja, also alle Tonnen sind da, die es gibt.
Herrlich.
Also mega witzig, also mega cool, ja, hatte was. Ja.
Also Wetter war gut und was war es für ein Gefühl, dann rauszufahren aus dem Fahrwasser, das erste Mal so auf die Nordsee?
Ja, mega schön. Du guckst, du siehst wirklich, das mag ich schon, das mag ich auch in der Ostsee. Das ist ja im Mittelmeer nicht so stark oder zumindest sehe ich die da immer nicht. Diese riesen Bojen, irgendwie so ein bisschen die Seefahrt, dann sind da noch Riesenschiffe, Tanker, Container, dann guckst du irgendwie bei Wesselfinder oder so, was das ist oder schaust dir das AIS an und denkst, krass, das ist Segeln, das ist offenes Meer, das ist Nordatlantik, das ist jetzt nicht wie in der Ostsee, auch wenn ich von der Ostsee komme, so eine größere Badewanne. Das war schon ein cooles Gefühl. Ja, du fährst raus, die Weite, du siehst nichts, also du siehst gar nichts. Also bist irgendwann das Wangerooge weg, Helgoland siehst du noch nicht. Mega, geiles Gefühl.
Das ist ein ganz anderes Meer, das merkt man, ne?
Ja.
Das ist richtig allein, Meer. Allein, was du gesagt hast, die Bojen, also die Tonnen, ne, das sind so riesen Oschis dann auch sind, ne?
Ja, genau.
Ja, und dann lief alles gut. Und bei der Überfahrt oder habt ihr da schon irgendwie so ein bisschen schlechteres Wetter kommen sehen? Weil abends wurde es ja nochmal richtig wild.
Ja, wir wussten, dass es tagsüber gut passt. Wir wussten, dass abends nochmal vielleicht eine Gewitterzelle durchzieht oder eine Regenfront. Das kam dann auch so, aber tagsüber war das alles gut. Interessanterweise vor Helgoland auch so 3, 4 Seemeilen. Das hatten wir aber auch erwartet. Ist die Welle ein bisschen spitzer geworden? Wahrscheinlich auch wieder durch den Untergrund und so weiter und so fort. Das könnten jetzt Physiker oder zum Beispiel unser lieber Lukas aus Berlin, da könnte das bestimmt ganz genau erklären, warum und wie die Welle da steht, wie sie steht. Aber ich habe mir so erklärt, dass es ein bisschen flacher ist und die Steine und so weiter und so fort. Also vor Helgoland war schon ein bisschen mehr Welle, auch ein bisschen spitzer, wie man sonst aus der Ostsee kennt. Aber die Ansteuerung Helgoland war wunderbar, alle waren gut drauf. Helgoland hat einen riesen Vorhafen, also du kannst in den Hafen reinfahren, da die Segel bergen beziehungsweise irgendwie noch Fender anbringen und all diese Dinge. Da ist also ganz, ganz viel Platz. Haben das gemacht, haben da wunderbar angelegt. Erst am falschen Platz. Da ist ein so ein Platz in Helgoland, da steht Boote ab 16 Meter. Und naja, mit 38 Fuß waren wir nicht so ganz richtig. Haben gesagt, da kommen wir uns mal hin. Kommt schon keiner oder schauen wir mal, wie es läuft. Oder vielleicht zählt das auch gar nicht oder nur da vorne links und nicht hier. Naja, dann lagen wir da gerade 10 Minuten und dann kamen da zwei Sportskameraden, die gesagt haben, nee, also ist euer Boot 16 Meter lang? Und gesagt, nee, ja, nee, dann fahrt ihr mal weg. Und dann sind wir ins Päckchen, war auch wunderbar. Da muss man ein bisschen die Geflogenheiten ansehen, aber war wunderbar.
Ich habe gehört, das Päckchen war ziemlich kriminell, habe ich gehört.
War das Päckchen kriminell? Ja,
ich habe gehört, dass es ein Riesenpäckchen war mit zig Booten.
Ja, es gibt da vier Päckchen. Wir waren vier, fünf, sechs Boote. Aber manchmal ist es im Sommer so, manchmal 20 Boote haben die erzählt nebeneinander. Das war bei uns nicht so, ja. 4, 5, 6. Aber trotzdem, du kennst die anderen Leute nicht. Der eine oder andere guckt da auch so ein bisschen grummelig, ja. Also gedacht, Mensch, aber mein Gott, wir sind alle Segler und dann hat es auch gepasst.
Also ich beneide euch da. Ich bin noch nie angelegt auf Helgoland, bin nur noch vorbeigesegelt. Und Winfried Erdmann, ne, unser erster deutscher Einhand-Weltumsegler, ist dort ja auch angekommen nach seiner Weltumsegelung. Und da haben sie ihm ja die ganze Story nicht geglaubt. Und haben ihn erstmal in die Kette gelegt, weil er keinen Segelschein hat. Also erstmal haben sie ihm die Story nicht geglaubt. Also ein kleines Bötchen da, ne? Und dann haben sie ihn in die Kette gelegt, weil er noch nicht mal irgendein Patent, irgendeinen Segelschein hat. Das war irgendwie, keine Ahnung, 60er, 70er, das ist lange her.
Krass.
Und dann haben sie das ja irgendwie nachträglich dann anhand seiner, haben sie so Proben genommen von den Algen und so, haben sie das dann wohl gesehen.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Von der Südsee dabei, okay, das könnte wohl doch hinhauen und so. Ja, total spannend. Ja, wie war das dann auf Helgoland? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja wirklich nur eine Mini-Insel, da wohnt auch nur paar hundert Leute, oder wenn's gerade mal...
Ja, du kommst an, also vorne ist, eigentlich ist Helgoland so drei, ich würde es in drei Bereiche einteilen. Vorne, wenn du ankommst, ist fast so wie die alten Border-Shops oder die alten Grenzkontrollen, wenn man nach Dänemark gefahren ist oder wie auch immer, so viele Shops und dann kamen die ganzen Fähren da an und viele Touris, Tagesgäste und so. Das war eigentlich so der vordere Bereich. Dann dahinter, das ist das, ich glaube, Unterdorf nennt sich das, weil Helgoland quasi ne, durch den Fels zwei Ebenen hat, das Unterdorf. Da waren auch viele Läden, so ja architektonisch, so mittelschicke Hotelanlagen und so weiter und so fort. Und dann gehst du nach oben, so ein bisschen nach hinten, Oberdorf. Und da wird es dann schon ein bisschen ruhiger. Und ich würde sagen, der gesamte hintere Teil der Insel ist eigentlich super schöne Natur. Da hast du die Lange Anna, da hast du diese ganzen Felsen, da hast du irgendwelche Vögel, die ich alle nicht aufzählen kann. Da bist du richtig in der Natur, hast einen Blick aufs ganze Meer und bekommst von diesen ganzen Duty-Free Fähren, die da aus Hamburg oder Cuxhaven hin tingeln, überhaupt nichts mehr mit. Und das ist echt, echt richtig schön. Ist halt eine Hochseeinsel. Ja, und ist auch nicht so, ich war schon ein paar Mal da, sonst immer mit einem Katamaran aus Hamburg. Ist auch nicht so überlaufen, der hintere Teil. Also das ist echt richtig schön. Aber
habt ihr so einen schönen Rundspaziergang gemacht da oben?
Ja, wir haben einen Spaziergang gemacht. Und dann ist was passiert, ganz spannend. Wir haben abends noch schön. Und das vielleicht, ja, für all die in Helgoland, die machen da alle recht früh zu, wenn man essen gehen will. So, wenn ich in Hamburg esse, dann esse ich immer so zwischen 8:30 und 10, also relativ spät. Ich glaube, in Helgoland, wenn du nichts reservierst und wenn du irgendwo um 6:30 hingehst, dann gucken die schon komisch an. Wenn die Küche ist zu oder sie wollen ja keinen Platz mehr aufmachen, weil sie nicht genug Personal hatten. Wir haben dann irgendwas ganz Leckeres bekommen, super leckerer Pannfisch mit Krabben und so weiter und so fort. Und dann waren wir durch mit dem Essen und wollten dann noch einen Rundgang machen. Haben den auch gemacht. Und merkten links auf der Nordsee, sieht ganz komisch aus, habe ich noch nie gesehen. Das sah so ein bisschen aus wie Zuckerwatte, nur in schwarz. Also eine Riesenwolke, die so ganz abgegrenzt war. Und unfassbar starke Windböen sind angekommen. Wir waren dann schon oben auf dem Felsen. Ein paar waren ein bisschen weiter vorne und zwei, drei waren ein bisschen weiter hinten, ein bisschen mehr gequatscht. Und dann sahen wir, habe ich noch nie gesehen, wie im Wasser, ja, so eine kleine Wasserhose, so eine kleine Windhose nach oben gestiegen ist. Also es war so starker Wind, so starker Sturm, wo wir zum Glück nicht mehr auf dem Meer waren, der dann sozusagen sogar dazu geführt hat, dass da ja so eine kleine Mini-Windhose oder so Wasser nach oben gezogen wurde. Und dann, es hat 5 Minuten gedauert, wir wollten ja einmal ganz rumlaufen, haben wir aber nicht geschafft, weil nach 5 Minuten hat es angefangen zu hageln, zu stürmen. Ich bin hinten mit Babo gewesen, wir haben ein bisschen gequatscht und so weiter und so fort. Und gesagt, komm, wir laufen jetzt zurück. Und dann sind wir super schnell, wie alle anderen, die auch da oben waren, super schnell wieder zurückgelaufen Richtung Oberdorf, damit wir nicht vollkommen durchnässt sind. Aber krass, innerhalb von 10 Minuten, man saß da natürlich, aber innerhalb von 10 Minuten Sturm, Hagel, Windböen, also richtig, richtig krass. Total beeindruckend, aber auch, ja, da möchte man nicht auf dem Wasser sein.
Ich hab die Bilder gesehen und ich fand's, also ich musste dreimal hingucken, ich dachte erst, es wäre gefotoshoppt, es sah richtig gigantisch aus, wie so ein Bauecho, also es gab's auch mal im Mittelmeer, wo mit so einem riesen, so eine Front, so eine richtige, so eine dunkle Walze, die so ankommt und
ja, dann, richtig krass.
Und Lorenz hat so eine schöne Videos noch gemacht mit so weißen Möwen im Vordergrund.
Ja, an der, richtig krass.
An der Windkante so spielen und so fliegen, das sah richtig magisch aus, diese Aufnahmen.
Ja. Ja, ja.
War auch, also einer, ich würde mal sagen, ich glaube, einer der Momente im Leben, wo ich noch in 20 Jahren dran denke oder noch später. Also wirklich Natur, wirklich von der Natur, sowas kannst du auch nicht planen. Nee. Ja, wirklich so beeindruckend, dann kommt das, denkst, krass, was geht denn jetzt ab? Und war sehr beeindruckend. Der Abend endete dann noch schön, wir sind dann alle so halb durchnässt. So ein paar waren dann noch ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, Lorenz und Petra und so weiter, die waren so 100 oder 200 Meter vor Babo und mir. Die waren, glaube ich, noch ein bisschen mutiger. Die haben noch ein paar Minuten länger da gestanden und sind dann noch ein bisschen nasser geworden. Aber wir haben uns dann alle wieder, es war ganz witzig, sind alle zurückgelaufen, Kilometer ins Unterdorf und haben da so eine kleine Eckkneipe gefunden. Mega, mega schön, richtig schön. Haben uns da alle zufällig vorgetroffen, sind da rein, haben alle erstmal einen schönen Pilz getrunken, noch einen ganz leckeren Rum, so ein bisschen mit Kokosflavor. Am Anfang war er sehr lecker, dann war er ein bisschen süß, aber mega, mega cool. Und dann haben wir Seemannslieder gesungen, andere Lieder, irgendwie Billy Joel und was auch immer da alles lief. Und haben noch, Carrie hat noch dem Kellner gesagt, welche Lieder er jetzt auf alle Fälle spielen soll, Achim Reichel und so weiter und so fort. Mega Bock gemacht, oder? Richtig, richtig schön. Und war mega, mega schöner Abend.
Ich hab von Babo gehört, dass ihr da auch ständig angesprochen wurdet von den Einheimischen und dachte ja, okay, da kommen doch ständig Touristen vorbei und kommen auch ständig Segler vorbei. Und dann meinte Babo aber, dass das auch so viele weibliche Seglerinnen, dass es schon ungewöhnlich ist und irgendwie hat es Aufsehen erregt, meinte sie. Also irgendwie wollten alle mit euch sprechen und wissen, was ihr für eine Truppe seid. Das fand ich auch ganz lustig.
Ja, auf jeden Fall. Aber mega witzig. Ich glaube, genau, mit den Mädels und insgesamt, wir waren einfach gut drauf. Und so oft so, was man so als stereotypes Bild vom Segler im Kopf hat, weil da kommen dann zwei ältere Herren mit ihr Bötchen, haben auch ein paar im Hafen gesehen mit irgendwelchen Stahl- oder Alu-Yachten aus den 60er Jahren. Die kamen an und dann setzen sich abends dahin, trinken ihre 5 Pils und reden so ein bisschen und so viel. Aber dass du da zu jedem Lied mitgrölst und alle stehen und mega Bock gemacht, ja, und so muss es sein, ja, von der guten Zeit Spaß haben, ja, und die Leute haben gedacht, was ist das, aber kamen noch mit Leuten vor Ort ins Gespräch, die auch gearbeitet haben und anderen haben wir noch von einem anderen Lokal, wo wir vorher weggeschickt wurden, weil, das haben wir aber nicht erzählt, weil wir die nicht reinhauen wollten, den Kellner, kamen wir hin zum Lokal, wollten was essen und draußen war noch alles frei und dann meint der Kellner, oh nee, heute Abend ist so viel los, irgendwie 2 Leute sind nicht gekommen und nee, wir verkaufen euch kein Essen mehr. Und dann haben wir abends in dieser Kneipe, haben wir sozusagen die Besitzer von diesem Restaurant getroffen und gesagt, was macht ihr so? Ja, uns gehört das und das Restaurant. Die gehörten, glaube ich, 5 Restaurants oder so. Und war ganz witzig, sprachen wir mit denen, aber wir haben natürlich nicht gesagt, dass wir vorhin in dem Restaurant weggeschickt wurden, weil angeblich kein Platz mehr sei. Also war so der Hotspot der Helgoländer Locals, glaube ich, wo wir da reingelaufen sind.
Geil. Ja, ich glaube, es hat euch nochmal richtig gut getan, noch so ein bisschen die Sau rauszulassen, weil der nächste Tag wurde dann ja ein bisschen anstrengend, ne? Wie ist es dann? Wie war die Nacht? Ja, habt ihr gut geschlafen?
Ja, ich würde sagen, die Nacht war gut im geschützten Hafen. Wir wussten, wir wollen früh los, nicht zu früh, also nicht um 6. Am Tag vorher sind wir um 6 aufgestanden am Samstag. Aber so um 7:30, 8 sollte es losgehen. Und dann sah das auch gut aus. Es sollte noch so ein Schauer durchziehen. Lorenz ist dann schon raus mit seinem Boot. Ich habe im Grunde genommen 5 Minuten länger gebraucht. Ich bin morgens nicht der Schnellste. Musste meinen Kaffee erstmal auftrinken. Und dann, bis das Boot dann los war, also Lorenz war weiß nicht, 200 Meter vor uns, maximal 200, 300 Meter. Naja, und ich wollte im Hafen schon die Segel setzen, haben wir aufs Groß gesetzt, Ref 2, mehr ging nicht. Dann kamen wir raus und in dem Moment ist im Grunde genommen doch diese eine, so eine kleine Zelle noch durchgezogen. Da habe ich gesagt, komm, die wettern wir noch ab, wir fahren noch einmal zurück in den Hafen, in die Box. Das macht jetzt gar keinen Sinn, weil diese Zelle hatte Böen bis 35 mit Ref 2, das war ein relativ großes Tuch. Da habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, wir fahren zurück in den Hafen, nehmen das Groß runter und warten hier eine halbe Stunde, wettern das ab. Haben wir auch gemacht und dann sind wir wieder raus. Mit der Fock, beziehungsweise auch ein Stück ohne Segel, um auch erstmal zu gucken, wie sich die Welle entwickelt, wie ist denn richtig stark geworden. Also es ist immer total schwer, so, also mir fällt das schwer, zu sagen, wie hoch ist eigentlich eine Welle. So, es sieht immer alles ganz groß und riesig aus. Aber wir haben dann das hinterher nochmal validiert und auch so unser Gefühl, das waren also Wellen, also bis zu 3 Meter. Das ist also schon eine Menge. In der Ostsee hatte ich auch schon mal 1,50 Meter so Ende Oktober, aber das war schon deutlich mehr, als man aus der Ostsee kannte. Und dann musst du erstmal probieren, wie reagiert das Boot, wie läuft das? Und dann haben wir uns dann so durchgeschlagen.
Beeindruckend und für die meisten, ich glaube, fast alle auch komplett neu, das Erlebnis.
Ja, absolut, absolut. Und das war halt, da hat man gemerkt, was wir eben gesagt haben, eben am Vortag, so die Schönheit des offenen Ozeans, des Nordatlantiks. Und am nächsten Tag, ganz klar gezeigt, die Natur, 30, 35 Knoten, richtig auch reingepustet Böen. Also es war eigentlich vorhergesagt, dann morgens so 20 und Böen 27. Da haben wir gedacht, boah, das wird knackig. Aber ich glaube, die ganze Überfahrt, bis wir dann im Grunde am Wangerooge waren, unter 28, 29 ist es da nie gewesen. Und eigentlich eher Böen 35, kam immer noch mal so ein kleiner Hagelschauer durch. Das war schon amtlich. Und das war sicherlich für viele, auch für mich, eine ganz neue Erfahrung, die man erstmal einordnen muss und erstmal sich selber vertrauen, dem Boot vertrauen. Das war schon nicht ohne.
Ja, glaube ich. Bei Lorenz war es ja noch ein bisschen dramatischer, also nicht, weil wir es nicht im Griff hatten, aber da können wir ja auch ruhig erzählen, dass eine Mitseglerin dann ja gesagt hat, oh nee, das reicht mir hier. Ja. Aber wieder zurück.
Ja, genau. Es war ein bisschen viel Rollercoaster. Also man muss ja schon, ne? 3 Meter hoch, 3 Meter Boot, runter. Ein bisschen wilder, genau. Kleineres Boot, genau, 4 Fuß kürzer. Da sind wir im Lorenz, ich erzählte das eben. Lorenz war ein bisschen vor uns raus und wir waren dann mit dem Segel wieder rein. Und das Problem war, wir haben dann auch das mit dem Funken nicht mehr so richtig hinbekommen. Wir hatten alle die Handfunken, so wie man das aus dem Mittelmeer kennt und macht. Die Handfunken waren aber vollkommen wirkungslos, wegen der Welle oder weil die vielleicht eh nicht so gut waren, auch wenn das eigentlich ordentliche Geräte waren. Und da kam jetzt keiner auf die Idee, unten mal an die Funke zu gehen. Zumindest Lorenz und ich nicht. Und das würde ich nächstes Mal auf jeden Fall anders machen, dass man da auch in solchen Situationen jemand einsetzt, ja, der fürs Funkgerät zuständig ist und die Dinge auch bewacht und guckt, dass man da dann immer eine Kommunikation hat, weil auch total spannend, denkt man ja auch nicht dran, du hast da draußen auch kein Handyempfang mehr, nach 5 Seemeilen ist da Feierabend dann kannst du nicht mehr miteinander sprechen, das ist schon ein komisches Gefühl. Und wir sahen Lorenz nicht mehr, wir dachten immer, Lorenz ist im Grunde genommen ja vor uns, weil wir eine halbe, dreiviertel Stunde im Hafen gewesen sind, aber hat sich herausgestellt, dass dem nicht so ist, Lorenz ist umgedreht, weil eine Mitseglerin sich nicht so wohl gefühlt hat und weil er auch dachte, wir seien noch im Hafen. Das war also eine schlechte Kommunikation. Da waren wir aber nicht mehr. Und dann waren wir vorne, haben dann auch uns abgestimmt, ob wir uns wohlfühlen. Lorenz hat sich abgestimmt, ob die sich wohlfühlen. Und letztlich sind wir dann rübergesegelt und Lorenz auch, ein bisschen später. Aber das ist sicherlich was, gerade wenn man in der Flottille unterwegs ist, dass eigentlich die tolle Möglichkeit, gemeinsames erlebst, aber dich auch gemeinsam unterstützen kannst. Das war ein bisschen schade durch die mangelnde Kommunikation.
Richtig, also die Situation klingt jetzt so auf der warmen Couch natürlich so ganz entspannt, aber das ist schon relativ dramatisch, wenn man solche Wetterbedingungen hat. Man weiß von außen, die Windgeschwindigkeit und so, das ist schon alles sehr, sehr spannend und da kann auch was schief gehen natürlich. Ja. Und ich habe das ja auch so mitgekriegt, wir hatten ein bisschen kommuniziert und dann, ja, scheiße, kein Kontakt zu Lorenz. Und dann habe ich mir auch so Gedanken gemacht, so, ne, dann fiebert man wirklich auch alle mit, so, ne? Was ist da jetzt los? Und fand ich im Nachhinein auch total schade für euch, dass ihr diese Flottillensicherheit nicht hattet, weil alles okay bei dir? Du hast ja so eine kleine...
Ja. Okay. Alles wunderbar.
Okay. Nicht, dass die Verbindung jetzt weg ist. Nee, aber die, gerade dann gibt einem so eine Flottille natürlich nochmal viel mehr Sicherheit, wenn man weiß, ja, man ist zu zweit und so. Und das war für euch natürlich total schade, dass ihr das nicht hattet.
Ja, mega blöd, mega blöd. Ja. Und man fühlt sich auch so machtlos. Man denkt ja heute, man kann alles klären, regeln, anrufen und so weiter. Nichts ging mehr. Und natürlich machst du dir Sorgen, du segelst gemeinsam los. Du willst eigentlich eine gute Zeit haben. Willst vor allem gemeinsam füreinander da sein. Und in so einer Situation, die sicherlich auch für Lorenz neu war und auch für die meisten anderen. Und das wäre echt blöd, das wäre echt Mist. Und da macht man sich Gedanken, wo sind die? Und als wir dann irgendwann gehört haben, wir waren dann wieder in der Seeschifffahrtsstraße, Einfahrt in die Jade, kurz, diesmal ein bisschen abgekürzt, aber immer noch außenrum um das Tief, so Jade, Tonne 6 oder sowas war das für die, die da ab und zu unterwegs sind. Und da haben wir dann irgendwann Verbindung gehabt und da haben wir gehört, Lorenz ist da. Wir hatten noch zwischendurch überlegt, umzudrehen. Haben uns dann aber auch dagegen entschieden, haben nochmal versucht, auch über die große Funke Kontakt aufzunehmen, über den Arbeitskanal, aber auch über den Anruf zu tätigen, über 16. Das hat nicht funktioniert. Also das muss man besser abstimmen das nächste Mal. Das ist auch ein Learning. Und ganz, ganz schade, aber trotzdem haben wir uns riesig gefreut, als wir abends gemeinsam oder spät Nachmittag gemeinsam, aber mega, mega das geile Gefühl, sind uns in den Arm gefallen, haben uns gefreut, sich wiederzusehen. Und nochmal 5 Minuten drüber gequatscht, was hier schiefgelaufen ist und genau, dann nochmal angestoßen im, ja, witzig, ne? Ist mal abends im Hafen und dann ist auf einmal alles wieder ruhig, ne? Keine Welle, ja. Alles ruhig, ja. alles piesig, ne?
Aber ich kann das so nachvollziehen, weil das ist dieses, ich glaube, weswegen wir das alle auch so lieben, weil das ist wirklich so ein Abenteuer. Du fühlst dich dann so lebendig, wenn du dann, wenn alles gut gegangen ist, ne? Wenn nach so einem Tag, das kannst du einfach mit nichts anderem vergleichen. Also ich glaube, alle, die so ein bisschen Extremsportarten vielleicht gemacht haben oder machen, die kennen das vielleicht, aber das ist wirklich was Besonderes.
Was, ja, absolut.
Was war denn so dann die Größe, also war das dann alles gut zu handeln mit den hohen Wellen oder was gab es richtige Schwierigkeiten auf offener See?
Also ich glaube, eine gute Frage. Ich glaube, zum einen ist es schon eine Kopfsache, dass du dir vertraust, dass du der Crew vertraust, dass du auch das Gefühl hast, du überforderst die Crew nicht. Also mir ist schon auch immer wichtig, ne, wenn ich verantwortlich bin für andere Menschen, dass die sich wohlfühlen oder dass man, ne, das alles im Blick hat, und dass man dem Boot vertraut. So, ich wusste, wie ich so Wellen anfahren muss, ansegeln muss. Wir hatten wunderbar, die Technik war top, wir haben immer gesehen, erstmal durch Ausguck, aber auch auf dem Plotter über AIS, wo irgendwelche großen Boote sein könnten, weil wir auch durch 2, 3, 4 Seeschifffahrtsstraßen durch mussten mit irgendwelchen riesen Containerschiffen. Ich habe mich da sicher gefühlt, aber am Anfang musste man sich erstmal so ein bisschen sortieren. Wie reagiert das Boot? Fahre ich besser sozusagen? Da gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder du fährst in die Welle rein, also jetzt nicht 90 Grad drauf zu, sondern schneidest die so ein bisschen, ich sag mal so 45 Grad oder irgendwie sowas. Und dann stampft es aber immer so ein bisschen, nicht so doll, wenn du sie halt eben nicht 90 Grad schneidest, das würde ich halt nicht machen, aber so 45, dann ist es ein bisschen unangenehmer, das war aber für uns der bessere Kurs. Und wir haben dann aber auch mal probiert, wie ist das, wenn du dich vor der Welle, so im Grunde vor der Welle surfst, viel, viel angenehmer, so kannst du viel besser fahren, dann ist auf einmal die 3 Meter Welle gar nicht mehr so merklich, als wenn du immer drauf zufährst und auch immer das Wellental vor dir siehst, wo du so runterfährst. Das ist im anderen Fall ja nicht so. Nur der Kurs, den wir eigentlich mussten, der war eigentlich eher gegen die Welle. Und dann haben wir so ein bisschen rumprobiert, wie fühlt sich das an mit der Welle, gegen die Welle, auch mal ein bisschen gespielt. Ich weiß noch ganz genau, wir wussten so 210 Grad ist so durch die Welle, so irgendwie 130, 140 ist vor der Welle, 180 wäre der perfekte Kurs. Aber 180 wäre genau parallel zur Welle. Das wollte ich auch nicht machen. Gerade am Anfang, wo die Wellen noch größer waren. Also war total spannend. Aber man muss, glaube ich, sich selber, also mir ging es zumindest so, einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen, gucken, in sich reinhorchen. Hat mich auch sehr gefreut, dass Barbo dabei war. Die ist ja auch eine sehr, sehr erfahrene Seglerin. Da nochmal 1, 2 Dinge abgestimmt. Die war auch Co-Skipperin auf dem Trip. Und war wirklich super. Mal abgestimmt, nochmal 1, 2 Gedanken ausgetauscht. Das war sehr wertvoll. Also wir waren eben bei Winfried Erdmann oder auch andere Einhandsegler, auch jetzt hier die Großen der Neuzeit mit Sani Beuke oder Boris Herrmann und anderen. Ich finde, da wird einem nochmal bewusster. Die machen das ja alleine und viel, viel krasser und viel länger und so. Also was das eigentlich für, wir waren jetzt mal Nachmittag da unterwegs. Das ist schon, da ist immer ganz, finde ich total wichtig, dass du jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst.
Ja. Ja. Ja, krass, spannend, was du erzählst. Die ja, Thema Seekrankheit war natürlich auch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da sind auch einige zeitweise ausgefallen, ganz heftig, ne?
Ja, muss man sagen, ja. Also bei uns an Bord, bei mir waren wir zu viert. Und eine Mitseglerin, Kati, eine absolute Frohnatur, am Vortag. Ja, am Vortag ist ja schlecht geworden, habe ich gesagt, Kati, pass mal auf, jetzt machen wir mal das und das, jetzt guckst du mal dahin. Und dann habe ich sie so versucht, ne, was man denn so macht, so ein bisschen abzulenken. Schau mal, ist das ein rotes Schiff oder ist das ein grünes Schiff? Und guck mal, welche Farbe hat eigentlich die Tonne? Und jetzt guck mal da ganz hinten hin und siehst du das schon? Und das haben wir 30 Sekunden gemacht oder eine Minute. Und dann ist sie am Samstag, war ihre Seekrankheit weg. Hat sie gesagt, krass, Björn, was hast du jetzt gemacht? So, richtig cool. Und am Sonntag, wo die Welle natürlich doppelt so hoch war wie am Samstag, da haben diese Spielchen überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich glaube, nach 10 Minuten wurde ihr schlecht. Und ja, dann ist es so. Und dann ist sie runter, hat sich hingelegt, hat sich ein bisschen ausgeruht. Und dann ging es auch hinterher wieder. Aber das ist schon, ein paar hat es erwischt. Auch auf dem anderen Boot von Lorenz auch ein oder zwei. Da ist noch eine Mitseglerin leider umgeknickt in der Welle. Ist auch ein bisschen blöd, ein bisschen auf die Rippe gefallen. Das ist nicht gut. Ja, man ist auch körperlich da draußen, dann muss man schon sehr, sehr gut aufpassen, verletzlich, klar, Lifebelts und so alles dabei, aber so Dinge, ja, die passieren dann leider.
Ja, wenn das alles ist, ne, was passiert bei so einem wilden Ritt, ihr wart euch ja allen dem bewusst, ne, und jeder hätte ja auch aussteigen können. Ist ja auch ausgestiegen, ist dann mit der Fähre rübergefahren. Dann würde ich sagen, ist das noch vertretbar, ne? Als wenn das jetzt irgendwie völlig unplanmäßig passiert.
Ja, genau.
Dass man so ein Wetter irgendwie kriegt. Nochmal eine kurze Anekdote. Die Kati, Spitzname Carloy, kommt die durch ihren Namen zustande. Mit der war ich ja früher schon auf dem Wannsee segeln. Ich war eine Zeit lang Segellehrer auf dem Wannsee. Also zwischen meinen Berufen sozusagen, bevor ich mit Soulsailing gestartet habe. Habe da bei dem Robert Kettler so ein bisschen ausgeholfen, Segelschule. Und da habe ich ja ganz viele Berliner kennengelernt. Und du hast ja einfach so viel Zeit, Leute kennenzulernen, wenn du auf einer Jolle sitzt und dann auch mal Flaute hast. Da musst du ja einfach so reden. Ne? Du kannst ja nicht machen, was 3 Stunden oder wie lange die Kurse da gingen. Und da hatte ich so tolle Menschen kennengelernt und unter anderem die Kati. Und seitdem sind wir irgendwie immer so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und ich finde das auch so schön, dieses Bild, ne? Das war ja immer so unser Ziel, von der Jolle, vom Wannsee, auf den Atlantik, über Atlantiküberquerung, was auch
immer. Mega.
Das ist so, dass die Leute das so machen und Schritt für Schritt weitergehen. Das finde ich mega schön. Ja. Ja, ihr seid angekommen, seid euch in die Arme gefallen. Was hast du noch für Learnings rausgezogen? Was war so das für dich so das Krasseste? Du hast ja sogar noch ein Dokument erstellt, so mit den wichtigsten Learnings, fand ich auch richtig cool.
Ich glaube, so im Job, über den haben wir nicht gesprochen und das ist auch genau richtig, Bürojob irgendwie mit Finanzen und solche Sachen, also eher so ein Job mit viel Plan und Genauigkeit und so. Und wir haben echt viel, oder ich habe echt versucht, weil ich auch die Verantwortung gesehen habe für die Crew und die ganze Geschichte, echt viel versucht zu planen. Ich glaube, dass beim Segeln immer so, aber ich glaube, insbesondere in der Nordsee, die Dinge doch, außer du bist jetzt irgendwie im Juni unterwegs und eine super stabile Hochdrucklage, dann wahrscheinlich nicht, aber dass du so an den Randzeiten, die wahrscheinlich von, weiß ich nicht, August bis Mai gehen, also 10 Monate oder so, dass du echt immer mal mit was rechnen musst. Doch mal eine Meerwelle, doch mal eine Altwelle, doch mal irgendwie mit den Gezeiten, ja, total spannend. Also dann sind wir im Hafen, in Wilhelmshaven, 3,5-4 Meter Tidenhub, ja, dann gräbt sich dein Boot in Schlick ein, dann kannst du nicht weg oder die Schleuse macht nicht auf, weil das Wasser zu hoch ist. Also all diese Dinge, die man nicht planen kann, das ist, glaube ich, das größte Learning. Und vor dem Hintergrund, ich bin schon ganz heiß, nochmal so ein oder einen vergleichbaren Trip zu machen, da quatschen wir vielleicht gleich nochmal drüber, aber ich glaube, man braucht für diese Dinge Zeit. So, wir haben jetzt Donnerstag bis Sonntag und es hat auch geklappt mit Helgoland. Aber wenn wir eine Woche Zeit gehabt hätten, hätten wir noch besser gucken können, schauen, vielleicht doch noch 2 andere Tage für Helgoland. Also die Nordsee ist nichts für mal schnell irgendwo hinfahren und mal schnell was machen, sondern es ist entschleunigen. Ich glaube, das ist das größte Learning. Weil all die anderen Dinge, die lernt man, auch die Segelskills und so, aber die Crew darauf vorzubereiten, in der Theorie haben wir das gemacht, aber das auch so zu fühlen, dann auch vielleicht so Dinge zu berichten, also wirklich auch auf alles vorbereitet zu sein, Ölzeug dabei zu haben ja, einfach Zeit zu haben und das so ein bisschen auf sich zukommen zu lassen. Ich glaube, das ist das größte Learning. Und vielleicht auch gar nicht so einfach.
Toll. Ich habe wahnsinnig schönes Feedback gehört, speziell auch von deiner Crew, wie begeistert die waren, wie toll du das alles gemanagt hast, was für ein guter Skipper du bist und wie Sicherheit, Ruhe, Humor, Witz, Flensburger Flaschen, Garten hatten wir auch nicht immer dabei, von bis, also war alles dabei.
Ja, das freut mich. Ja.
Richtig, richtig gefreut und ja, ich glaube, die Rufe sind schon da, wir wollen, also ich glaube, viele wollen das nochmal machen, so ein Helgoland hören. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal so, jetzt kennen wir den Vercharter ja auch,
ist ja auch ja, auf jeden Fall.
Viel, viel cooler zu planen.
Ja klar. Ja klar, du kennst das Revier, kennst den Vercharterer, weißt schon, was vielleicht gut ist oder nicht. Und doch bin ich mir sicher, dass jeder Helgoland-Tour, wahrscheinlich auch wenn man es 10-mal macht, immer wieder was Neues, Spannendes, das ganze Revier, da so viel zu erkunden. Ich glaube, da wird es nicht langweilig. Also da bin ich mir ganz sicher. Und jeder kann seine eigene Story erzählen. Ja? Mhm. Jeder kann seine eigene Story erzählen.
Ja. Ja, man kann ja auch die ostfriesischen Inseln, da kann man auch einige anlaufen, ne?
Ja, genau. Es gibt ostfriesische Inseln 7, glaube ich. Ich kriege die nicht alle zusammen. Also ich glaube, ich kriege sie sogar zusammen, aber die Reihenfolge, auch wenn jeder an Bord einen anderen Lernspruch hatte, welche Insel zuerst kommt. Also ich habe mir jetzt gemerkt, Wangerooge ist ganz rechts. Also ganz, ne, für die Segler, die wir alle sind hier, ganz im Osten. Kommt ein paar andere, Spiekeroog, Norderney und so weiter und so fort, Jüst. Und Langeoog, Borkum. Ich glaube, da haben wir fast alle. Baltrum, genau. Ja, man kann da viele von anlaufen. Also man sagt, Mensch, man guckt sich die ostfriesischen Inseln an, vielleicht ein oder zwei. Die haben auch so ganz tolle Sandstrände. Helgoland ist natürlich immer ein Highlight. Ja, ein Flens, cool. Ein Krabbenbrötchen, auf jeden Fall.
Mega. Björn,
Uwe.
Haben wir alles abgedeckt?
Ja, ich würde sagen.
Ja, mega. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und diesen Turn initiiert hast. Dass du uns so mitgenommen hast auf die Reise. War für mich jetzt auch immer total spannend, alles zu hören. Und dann sage ich mal, auf ein nächstes Mal.
Ja, Uwe, ich danke dir oder euch für die Möglichkeit. Also war ja mein erster Trip auch für das Vertrauen als Skipper. Ja, tolle Community. Mega, mega schön. Und ich freue mich aufs nächste Abenteuer. Jetzt kommt erstmal der lange Winter. Ich glaube, ihr habt noch ein paar spannende Trips, die jetzt in den Süden anstehen. Und dann, genau, haben wir, glaube ich, ein wunderbares, freue ich mich schon sehr drauf. Wunderbares Ankercamp am Spitzingsee, wenn ich das richtig hinbekomme. Ende November, da bin ich schon ganz heiß. So, und dann gibt's Kamin und Sauna und Seemannsgarn. Und dann nächstes Jahr, dann stechen wir in See, hoffentlich gemeinsam auf der Alster oder auf den großen Meeren.
Mega,
Uwe, hab mich mega gefreut, dass du Zeit genommen hast heute Abend nochmal.
Danke, Björn. Ciao, ciao.
Sehr schön, bis dann. Tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du dich fragst, ob du auch zu uns, zu unserer Community passt, dann stell dir einfach die Fragen, ob du unsere Vibes magst, das eher entspannte Segeln oder das entspannte Miteinander, wo vielleicht Humor und Gelassenheit wichtiger sind als die strenge deutsche Seemannschaft. Und wenn du auch gut über dich selbst lachen kannst und absolut die Geselligkeit magst, dann sind das sehr gute Anzeichen. Ja, wenn du dich fragst, wie du den Zugang oder wie du uns findest, wir haben eine WhatsApp-Community, da gibt es ganz viele Untergruppen. Da kann man dann überall eintreten und wieder austreten nach Lust und Laune. Zum Beispiel die Smalltalk-Gruppe, da wird einfach viel gequatscht und da gibt es dann neue Turn-Ideen und dann plant man vielleicht, wo man als nächstes segeln geht oder ganz praktische Fragen zur Segelausbildung. Manche stellen sich auch einfach so gerne vor. Dann gibt es die regionalen Gruppen, so Stammtischgruppen. Wir haben in Berlin, in München, in Köln, in Hamburg, in Kiel, am Bodensee, Zürich, so kleine Gruppen. Und dort werden ab und zu mal regionale Events, Segel-Events oder Stammtische organisiert. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich, du kommst einfach bei einem Segelturn mit. Bei uns kann man nicht einfach sich einbuchen, sondern man bewirbt sich und dann gibt es ein Gespräch oder zumindest schreibt man mal mit dem Skipper, ob das so passt von der Vorstellung her. Wir wollen immer, dass alle wirklich genau beim richtigen Turn dabei sind. Und manchmal braucht man da auch mal so ein bisschen ein kleines Gespräch und ob das vom Anspruch her passt und von den Vorstellungen her.
die Erwartungshaltung vorher zu checken, ist für uns, glaube ich, immer, also für beide Seiten so ein Garant dafür, dass es immer so gut wird. Und wer skippern möchte, kann natürlich gerne bei unserem jährlichen Skippertraining mitkommen, meistens im Mai in Griechenland. Ja, und zusätzlich auch noch eine Online-Skipper-Akademie, wo wir das ganze Skipper-Wissen weitergeben. Und wenn du uns helfen möchtest, dann erzähl sehr gerne von uns, von diesem Projekt, von Soul Sailing Crew, deiner Familie oder deinen Freunden, dass wir kein Reiseanbieter sind, sondern eben eine Community mit Gleichgesinnten, die das alle in ihrer Freizeit machen, ohne kommerzielle Absichten. Und wir freuen uns wirklich über Neuzugänge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.